Wir reden heute über Freundschaft. Ich bin da leider überhaupt nicht gut drin, ist mir aufgefallen, als ich in der Vorbereitung war und Bibelkommentare gelesen habe und Lexika dazu, ist mir aufgefallen, meine Güte, wann habe ich eigentlich das letzte Mal meine Freundin angerufen? Meine beste Freundin heißt Doreen und ich habe irgendwie gearbeitet und ich habe dann gedacht, ich muss da jetzt mal anrufen, sonst kann ich nicht weiter an dieser Predigt schreiben. Und ich soll euch ganz herzlich von ihr grüßen. Wir haben dann 2,5 Stunden telefoniert und das ist richtig gut für mich. Ich hasse telefonieren, aber es tat total gut, mal richtig lange mit ihr zu reden. Und ich wusste, im Hintergrund hatte ich die ganze Zeit im Kopf, ich muss noch das machen und das machen und das machen, aber ich muss es jetzt stehen lassen. Ich muss Doreen anrufen. Doreen ist mir wichtig. Sie ist neben meiner Familie so ziemlich der wichtigste Mensch, den ich habe. Unsere Freundschaft ist mir wichtig und trotzdem fällt es mir und ich denke vielen anderen manchmal nicht so leicht, Freunde zu bleiben. Man verliert sich aus den Augen, manchmal streitet man sich auch, manchmal kommt eine Pandemie dazwischen, sodass man irgendwie sich auch nicht so richtig traut, sich zu besuchen und da hat man ja auch immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn man dann einfach so sich trifft, also zumindest gab es Zeiten, da war das so. Dabei ist es total wichtig, seine Freunde zu treffen. Ich kann mich noch an den Anfang der Pandemie erinnern, da war im Fernsehen ein Körpertherapeut, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber es gibt Leute, die sind Körpertherapeuten und er erzählte von alten Menschen im Pflegeheim, wie sehr sie darunter leiden, dass sie so isoliert sind. Denen fehlte der Besuch und denen fehlte noch was ganz Wichtiges, nicht nur, dass jemand vorbeikommt und sich mit denen unterhält, sondern denen fehlte auch der Körperkontakt. Und der Körper, wenn er keinen Körperkontakt kriegt, kompensiert das. Also er hat eine Methode gefunden, wie er damit umgeht. Gerade ältere Leute, die unter Einsamkeit leiden, die machen eine ganz bestimmte Bewegung. Die streichen sich die Arme. Also die sitzen dann so mit verschränkten Armen da und reiben sich die Ellenbogen, die Unterarme, die Arme. Dadurch, das hat er sich nicht ausgedacht, dieser ältere Mensch, der das tut. Also er hat nicht überlegt, okay, wie kann ich das für mich irgendwie kompensieren, sondern das ist so ein angeborenes Ding, das machen alle Menschen eigentlich, wenn sie sich einsam fühlen, wenn sie sich nach körperlicher Nähe sehen. Das sitzt so tief drin und damit tun sie natürlich so, als ob sie eigentlich umarmt werden. Das reicht natürlich nicht, jeder möchte irgendwann auch mal so umarmt werden, aber das ist so drin. Wir brauchen andere Menschen. Wir brauchen Menschen in unserer Umgebung, denn Einsamkeit ist etwas ganz, ganz Schlimmes. Ihr könnt das mal googeln, das ist wirklich faszinierend. Es sterben Menschen wirklich an Einsamkeit. Also viele, viele Krankheiten werden dadurch noch begünstigt, dass Menschen einsam sind. Wir wollen Menschen um uns drumherum haben und nicht nur irgendwie mal so, dass jemand vorbeiläuft oder jemand mal Hallo sagt, sondern wir wollen Menschen um uns haben, die wir mögen und die uns mögen. Freunde zum Beispiel. Das bestätigt uns auch die Bibel. Schauen wir mal ins Alte Testament und da ist es nämlich nicht so ganz einfach, denn Freundschaft, das Wort, kommt dort gar nicht vor, streng genommen. Im Alten Testament, das ist ja in Hebräisch geschrieben, ich weiß nicht, wer das wusste, aber im Hebräischen gibt es kein Wort für Freund. Die deutschen Bibelübersetzer schreiben zwar manchmal Freund, aber eigentlich könnte man das viel offener übersetzen, zum Beispiel auch mit dem Nächsten oder dem Mitmenschen übersetzen. Also zwei Menschen, die sich irgendwie wertschätzend auf Augenhöhe begegnen, aber nicht unbedingt so vertraut sind, wie Freunde es sind. Also deswegen, Freundschaft ist echt schwierig zu finden. Es ist ganz schwierig, biblisch über Freundschaft zu predigen, weil es das zum Beispiel im Alten Testament überhaupt gar nicht gibt. Deshalb habe ich überlegt, lass uns mal ein bisschen grundsätzlicher darüber reden und wenn man grundsätzlich darüber reden möchte, dann finde ich, ist der perfekte Vers gleich ganz am Anfang, wenn es darum geht, dass Gott uns geschaffen hat. Und deshalb lese ich euch einen kleinen Ausschnitt aus der Bibel vor, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, die Verse 18 bis 22. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jedem Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen, aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm seiner Rippe und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Der Anfang eines jeden Menschen beginnt durch Menschen im Menschen. Ich denke, die wenigsten von uns sind durch eine Rippe entstanden, aber wir sind dadurch entstanden, dass unsere Eltern in der biblischen Vorstellung zu einem Körper wurden. Und auch danach waren wir kein eigenständiges Selbst, sondern wir waren Teil eines anderen Körpers, nämlich dem Körper unserer Mutter. Da waren wir drin, daraus haben wir uns gespeist. Ohne diesen Körper hätten wir nicht überleben können. Das ist vielleicht ein bisschen schräger Gedanken, aber es ist so. Du existierst nur, weil deine Mutter ihren Körper, ihr Individuum mit dir geteilt hat. Und auch nach der Geburt dauert es echt lange, bis so ein Baby versteht, dass es ein Ich gibt. Für Babys sind wir irgendwie alle eins. So, ne? Das fällt ihnen ganz schwer. Also die nehmen sich einfach als wir wahr. Und es wird noch verstärkt dadurch, dass dieses Kind erlebt, dass es Hilfe braucht und auf Schutz angewiesen ist. Das Kind braucht das Wir. Und wenn dieses Vertrauen, das dieses Kind erlebt, ich werde nicht versorgt, wenn das erschüttert wird, dann hinterlässt das ganz tiefe Narben in einem Menschen und es quält ihn wirklich ein Leben lang, selbst wenn es sich selbst daran gar nicht erinnern kann. Ich habe mal eine junge Frau kennengelernt, die wurde mit 9 Tagen, also sie war gerade mal 9 Tage alt und wurde ausgesetzt. Und sie kann sich daran nicht erinnern, aber sie hat wahnsinnige Panikattacken und hat wahnsinnige Angst davor, verlassen zu werden. Das prägt sie ihr Leben lang. Doch nicht nur Säuglinge und Kinder sind auf andere angewiesen. Auch wir Erwachsenen oder wir Teenager sind auf andere angewiesen. Wir sind keine Einsiedler. Wir sind dazu gemacht, mit anderen Menschen zu leben. Und so Beziehungsverhältnisse geben uns auch ganz viel Identität. Es gibt eben keine Mutter ohne Kinder. Wenn man keine Kinder hat, ist man keine Mutter. Es gibt auch keinen Mitschüler, wenn er nicht andere Schüler um sich hat. Keinen Kollegen ohne Menschen, die mit ihm mitarbeiten. Ich würde sogar behaupten, es gibt keinen Anführer ohne Menschen, die sich von ihm leiten lassen. Menschen brauchen andere Menschen und es gibt ihnen ganz, ganz viel für ihre Persönlichkeit und für ihre Identität. Und nicht nur das. Wir brauchen auch andere Menschen, um glücklich und zufrieden zu sein. Der Soziologe Martin Schröder hat ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel »Wann sind wir wirklich zufrieden?« Das ist wirklich ein richtig gutes Buch. Also falls jemand das mal lesen möchte, kann man in der Bibliothek ausleihen. »Wann sind wir wirklich zufrieden?« Dieses Buch erzählt eigentlich von einer Studie. In den 80er Jahren hat man eine Studie begonnen und hat Menschen gefragt, wie zufrieden bist denn du eigentlich? Von 1 bis 10. Und dann haben die sich eingeschätzt und danach wurde geguckt, wie leben die eigentlich. Und das wurde immer mal wiederholt, das macht man auch teilweise immer noch. Und das ist eine der bedeutendsten Studien, wenn man darüber guckt, wie Menschen zufrieden sind. Und das, was dabei rauskam, ist wirklich unfassbar erstaunlich. Also es ist wirklich ein richtig, richtig spannendes Buch deshalb auch. Denn das Ergebnis ist wirklich faszinierend. Ich mache es mal deutlich an dem Beispiel Sport. Ne? Wir alle sollten Sport machen, Sport ist gut. Aber sind Sportler auch die zufriedeneren Menschen? Oder anders gefragt, sind die zufriedenen Menschen alle sportlich? Die Antwort lautet Jein. Sport an sich macht Menschen nicht zufriedener. Was aber Menschen sehr wohl zufriedener macht, ist Sport in der Gruppe. Einen Mannschaftssport zu haben, zum Beispiel Fußball oder Handball. Und so zieht sich das durch eigentlich alle Ergebnisse dieser Studie durch. Es ist eigentlich fast egal, wie viel Geld du verdienst, welchen Job du hast, ob du auf dem Land lebst oder in der Stadt, ob du Kinder hast oder nicht. Das Wichtigste für die Zufriedenheit eines Menschen ist, dass er andere Menschen um sich hat und zwar richtig gute Beziehungen auf Augenhöhe. Freunde um sich zu haben, mit denen man was machen kann. Das brauchen wir, um glücklich und zufrieden zu sein. Wir halten also fest, dass sowohl die Bibel als auch die Wissenschaft keinen anderen Schluss zulässt, als dass wir soziale Wesen sind. Wir brauchen andere Menschen und zwar nicht nur so beiläufige Bekanntschaften mal hier, mal da, sondern stabile Freundschaften. Isolation und Einsamkeit ist pures Gift für unsere Zufriedenheit und damit auch für unsere Gesundheit. Der Mensch sehnt sich nach stabilen Beziehungen. Jeder braucht einen Freund, mindestens. Jeder Mensch will sich als Teil einer gut funktionierenden Gruppe wissen. Und das gilt besonders in Krisenzeiten. Wenn schlimme Dinge in unserem Leben passieren, dann wollen wir sie anderen erzählen. Wenn uns allen Schlimmes widerfährt, wollen wir das irgendwie zusammen ertragen. Dazu eine kleine Anekdote aus dem Zweiten Weltkrieg, und das fand ich nämlich wirklich auch wahnsinnig faszinierend. Es gibt ein ganz bekanntes Psychologiebuch, das ist schon uralt und mit dem Titel Psychologie der Massen. In diesem Buch stellt der Autor die These auf, dass man die Bevölkerung einfach in Schutt und Asche bombardieren muss und dann bricht das ganze soziale Gefüge zusammen. Dann wird jeder nur noch egoistisch sein und jeder nur noch an sich selbst denken und keiner würde mehr Rücksicht nehmen auf irgendwen. Dann gibt es keine Freundschaften mehr, dann ist jeder sich selbst der Nächste. Und deshalb mit dieser Theorie, mit dieser Vorstellung vom Menschen, haben die Deutschen damals, 1940, London bombardiert. Die haben gedacht, wir machen die Briten jetzt mal richtig fertig, wir bombardieren die und dann bricht da alles zusammen und die knicken sofort ein. Und das ist nicht passiert. Die Londoner haben zusammengehalten. Es gab weniger Straftaten, weniger Selbstmorde, weniger Alkoholismus. Es gab Nachbarschaftshilfe, die Leute haben zusammengehalten und die Londoner haben gesagt, ja, wir lassen uns doch von denen nicht fertig machen. Im Gegenteil. Dieses Feindbild Adolf Hitler hat sie nur noch mehr zusammengeschweißt. Und da hätte man schon ahnen können, dass Menschen auch in der Krise zusammenhalten. Aber die Londoner dachten, das lag nur, weil sie Londoner sind und haben deswegen das Gleiche nochmal in Deutschland probiert. Aber auch in Deutschland, nachdem man Deutschland in Schutt und Asche zerlegt hat, auch da ist nicht der Egoismus eingetreten, wie man das eigentlich erhofft hatte. Man hatte eigentlich gedacht, wirklich, das muss doch funktionieren. Aber nein, in der Krise wollen Menschen andere Menschen um sich haben. Gerade da entsteht unser soziales Engagement. Und wir sehen das auch heute in der Ukraine, genau das Gleiche. Die Vorstellung, die Zivilbevölkerung bombardieren, dann knicken die alle ein. Nein, das ist nicht der Fall. Die Leute rücken zusammen und das Feindbild schweißt sie noch mehr zusammen. Und übrigens glauben die Bombardierten jedes Mal, auch heute, dass es daran liegt, dass sie so widerstandsfähig sind und besonders hartnäckig sind. Aber auch das stärkt wieder das Wir-Gefühl. Irgendetwas in uns drin macht, dass wir andere Menschen suchen, dass wir in der Gruppe mehr glauben, dass wir da erfolgreich sein können. Menschen brauchen andere Menschen. Und besonders in der Krise suchen wir diesen Zusammenhalt. Manchmal funktioniert das nicht, das stimmt, aber es wird zumindest versucht, weil wir ganz tief in uns drin wissen, dass jedes Ich ein Wir braucht. Das ist unser Urzustand, so hat Gott uns geschaffen. Wenn es also so etwas gibt wie einen angeborenen Instinkt, dann ist es das Bestreben eines jeden Menschen nach Freundschaft, nach einer stabilen Gruppenzugehörigkeit, die trägt. Nun ist unser menschliches Miteinander aber nicht nur von Friede, Freude und Sonnenschein geprägt. Wo Menschen zusammenkommen, da gibt es Konflikte, da gibt es Streit und Enttäuschungen. Wir nerven einander. Wir verletzen einander, wir leiden untereinander, wir sehnen uns nach Freundschaft und scheitern doch immer wieder daran. Dass Beziehungen scheitern, egal ob Ehen, Freundschaften oder irgendwelche anderen Verhältnisse, das ist ganz menschlich. Und so ist es nicht verwunderlich, dass gleich nach dem Sündenfall, also dem Beziehungsbruch zwischen Mensch und Gott, der Bruch zwischen Mensch und Mensch geschieht. Kain und Abel, zwei Brüder, sind die ersten Menschen, von denen wir erfahren, dass sie zwischenmenschliche Differenzen hatten. Kain ist eifersüchtig auf Abel, fühlt sich von Gott weniger geliebt, fühlt sich nicht ausreichend gewertschätzt und erschlägt vor lauter Wut seinen Bruder. Interessanterweise ist das nicht das Letzte, was wir von Abel erfahren, denn in der Erzählung berichtet uns Gott, dass Abels Blut von Gott Vergeltung verlangt. Das erinnert so ein bisschen an Kindergartenkinder, die dann sagen, aber der hat angefangen und jetzt musst du den genauso bestrafen, dass es dem mindestens so schlecht geht wie mir. So läuft das zwischen denen. Und diese Geschichte, sie steht sinnbildlich für alle weiteren zwischenmenschlichen Verfehlungen. Menschen, die nicht fehlerfrei sind, und wir sind alle nicht fehlerfrei, werden Fehler machen, die andere verletzen. Oft unabsichtlich, manchmal absichtlich. Selbst Menschen, die uns eigentlich wichtig sind. Kain und Abel waren Brüder. Die sind zusammen aufgewachsen, die kannten einander richtig gut und die wussten auch, dass sie zwangsläufig irgendwie zusammengehören, weil Familie nun mal zusammengehört. Vielleicht haben sie sich schon immer gehasst, aber wahrscheinlich war es eher so, wie es halt unter Geschwistern oft ist. Manchmal hasst man sich, manchmal liebt man sich. Und trotzdem endet es so dramatisch. Und in abgeschwächter Form, ich hoffe nur abgeschwächter Form, kennen wir das ja auch. Zwei Menschen, Freunde, Familie, Gemeinde oder Ehepaar, die doch eigentlich mal gut miteinander konnten, die eigentlich zusammen gut leben wollten, zerbrechen aneinander, verletzen sich, Gott sei Dank meistens nur verbal. Und da zerreißt die Beziehung, da zerreißt ein zartes Band. Ich bin Predigerin einer Gemeinde hier in Schwerin und ich mag die Leute meiner Gemeinde wirklich gerne. Die sind schwer in Ordnung und ich würde sogar sagen, dass viele von denen meine Freunde sind. Wir haben uns einander nicht ausgesucht, aber als Brüder und Schwestern im Glauben gilt der Grundsatz, der wohl unter vielen Geschwistern gilt, Pack schlägt sich, Pakt verträgt sich. Als Gemeinde haben wir schöne Erlebnisse. Und dann gibt es wieder Streit und Ärger. Auch das gehört dazu. Wir bauen gerade um, wir bauen gerade ein neues Haus oder wir bauen es um. Und das ist ziemlich cool. Das ist wirklich ein Mega-Geschenk, dass das geht, weil es ganz neue Möglichkeiten bringt, weil es uns ein paar Probleme vom Hals schafft, die wir vorher im alten Haus hatten. Und gleichzeitig ist es wahnsinnig anstrengend. Wenn Leute sich wirklich hinstellen und sagen, diese Wand muss in dieser Farbe gestrichen werden, es gibt keine, man kann das nicht anders sehen, dann sitze ich auch manchmal und denke mir, ich kann dich nicht ernst nehmen, wenn du wirklich glaubst, dass es nur eine richtige Farbe gibt. Das ist anstrengend. Also es ist schön und es ist sehr anstrengend miteinander. Und ich muss gestehen, ich habe manchmal auch Angst, dass die Gemeinde daran zerbricht, dass wir einen Bruder oder eine Schwester wegen solcher Streitigkeiten, wie man eine Wand streicht, dass wir den verlieren. Denn das passiert. Das passiert immer wieder. Allgemein sehe ich es mit großer Sorge, dass unsere Gesellschaft sich zunehmend schwer tut, stabile Beziehungen einzugehen und sich auch mal auszuhalten. Freundeskreise zerbrechen an der Frage, ob man eine Maske trägt oder sich impfen lässt. Familien streiten sich über den SUV des Opas und Christen hüpfen von einer Gemeinde in die nächste, immer auf der Suche nach der besseren Gemeinde, irgendwie den Ort, wo es noch besser passt. Oder gründen gleich eine ganz eigene, neue Gemeinde, in dem für mich nachvollziehbaren Wunsch, es dort doch besser machen zu können. Und ich will das gar nicht generell ablehnen. Es gibt richtig gute Gründe, eine neue Gemeinde zu suchen oder eine neue Gemeinde zu gründen. Es gibt auch wirklich Konflikte und Verwerfungen, wo Freundschaften, Beziehungen und Ehen auch wirklich nicht mehr weitergeführt werden können. Versteht mich da nicht falsch, ich will das gar nicht generell ablehnen. Und das steht mir auch überhaupt nicht zu. Aber ich mache mir Sorgen, in welcher Häufigkeit das passiert. Jede dritte Ehe wird geschieden. Immer mehr Menschen haben keine richtigen Freunde, gerade Erwachsene, gerade Männer fehlt es häufig an richtigen Freunden. Und die evangelische Kirche zerbröselt in lauter kleine Splittergruppen von Leuten, die alle sagen, wir wollen es besser machen. Und das sage ich auch ganz selbstkritisch, denn auch die landeskirchliche Gemeinschaft, wo ich herkomme, gehört zu einer Bewegung, die es eigentlich mal besser machen wollte. Die den frommen Wunsch hatte, so mal richtig Christ zu sein. Und deshalb hat man irgendwie was Neues gegründet und so. Ich kann dem viel Gutes abgewinnen. Und gleichzeitig stellt es auch die Frage, sind wir überhaupt noch beziehungsfähig? Können wir feste Beziehungen eingehen? Und halten wir es auch mal aus, den anderen auszuhalten? Denn es gibt keine Freundschaft, keine Ehe und keine Gemeinde ohne eine gewisse Leidensfähigkeit, ohne ein manchmal sogar schmerzhaftes Aushalten und auch nicht ohne Konflikte und Streit. Ich würde behaupten, ich führe eine sehr gute Ehe. Ich bin Gott wahnsinnig dankbar für einen sehr, sehr tollen Ehemann. Aber wir streiten uns auch manchmal ziemlich heftig. Und ich weiß, dass irgendwann mal nach einem Streit kam er nach Hause und er legte mir eine Karte hin mit der Aufschrift: Ja, er benimmt sich wie ein Idiot, aber er ist dein Idiot. Das ist manchmal so. Dein bester Freund wird sich manchmal wie ein Idiot benehmen, aber er ist dein Idiot. Und ich weiß nicht, ob man das, nennt man das bei euch Ältestenrat oder Gemeindevorstand? Auch da wird es Leute geben, die sind wirklich schwer zu genießen, aber er ist dein ungenießbarer Idiot. Er gehört zu dir und du bist sein ungenießbarer Idiot. Man kann das auch umdrehen. Diesen schönen Satz gibt es auch in biblisch. In Römer 15, Vers 7 steht: Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Wir sind nicht perfekt. Ich nicht und du nicht. Wir machen Fehler, wir verrennen uns in irgendwelche Weltanschauungen und Überzeugungen und wir überfordern unsere Mitmenschen auch manchmal mit unseren Wünschen und Ideen und Bedürfnissen, die wir haben. Das ist schwierig. Und trotzdem hat Christus uns angenommen. Ihm geht es nicht darum, sich durchzusetzen und uns seinen Willen aufzudrücken, sondern er sieht uns liebevoll an und will uns für die gute Sache gewinnen. Jesus bietet sich in diesem Vers als Vorbild an, an dem wir uns orientieren können. Und vielleicht kennen die meisten von euch, kennen wahrscheinlich diese WWJD-Armbänder. What would Jesus do? Also was würde Jesus tun? Und gerade wenn wir uns streiten, kann diese Frage sehr, sehr hilfreich sein. Denn Jesus sitzt Konflikte nicht einfach aus. Er würde nicht die Klappe halten, nur weil es netter ist. Jesus spricht Dinge konkret an. Und gleichzeitig will er sein Gegenüber nicht besiegen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch streitet, aber es gibt einen Punkt in einem Streit, da will ich einfach nur noch gewinnen. Und dann will ich einfach nur noch, dass der andere nicht gewinnt. Und so ist Jesus nicht. Jesus geht es nicht darum, einen Streit oder einen Konflikt zu gewinnen. Jesus achtet uns. Er hat tiefsten Respekt vor uns. Er begegnet uns auf Augenhöhe, obwohl er meilenweit über uns steht. Und ich finde es wahnsinnig schwer, im Streit das zu machen, mich nicht über meinen Gegenüber zu erheben und zu sagen, und jetzt zeige ich dir mal hier so richtig, wo der Haken hängt. Oder richtig fies zu werden und Sachen zu sagen, um den anderen unbedingt zu überzeugen oder sogar zu kränken, dass der einknickt. Das machen Menschen, wenn sie streiten. Wenn wir streiten, wollen wir irgendwann einfach gewinnen. Und diesen Wunsch nach Gewinnen loszulassen und zu sagen, nein, ich will, dass wir gemeinsam das hinkriegen. Ich begegne dir auf Augenhöhe. Deine Ansichten sind mir nicht egal. Deine Wünsche wertschätze ich. Das ist tiefer Respekt. Und Jesus bringt mir, er schafft es mir, diesen Respekt entgegenzubringen, obwohl er allwissend ist und ich nicht. Warum kann ich das dann nicht bei meinem Nächsten? Warum kann ich das nicht bei meinem Freund, meiner Freundin, meinem Ehepartner, meinem Gemeindemitglied? Und das ist schwer. Ich weiß, es ist wahnsinnig schwer. Aber deswegen ist es wichtig, dass man auch davor betet. Jesus kann uns das wirklich schenken, dass wir die Augen von ihm bekommen, dass wir den anderen mit seinen Augen sehen. Dieser Abend, er neigt sich dem Ende. Ich komme auch langsam zum Punkt. Aber ich habe mich vorher gefragt, was will ich euch eigentlich mitgeben? Was ist das, wo ihr hier rausgeht und das soll in eurem Kopf bleiben? Ich will euch sagen, jeder wünscht sich den besten Freund aller Zeiten, den tollsten Ehepartner und die perfekte Gemeinde. Aber ihr habt nur den und die, die ihr jetzt um euch habt. Das sind die, die euch anvertraut sind. Und es lohnt sich nicht immer zu gucken, ob man irgendwo noch jemand Besseren findet, sondern ihr habt die, gönnt denen Zeit. Nehmt euch Zeit für diese Menschen. Nehmt euch den Blick von Jesus und schaut euch diesen Menschen an. Er gehört zu euch. Investiert in diese Freundschaften, in diese Beziehungen, in diese Gemeinden. Es gibt nicht den Perfekten. Es gibt nur den, den ihr habt. Ja, er ist ein Idiot, aber er ist dein Idiot. Und das ist der Grundsatz von Freundschaft. Es ist der Grundsatz von jeder Gemeinde und es ist der Grundsatz von jeder Beziehung, die ihr eingeht. Man muss sich irgendwann auch mal festlegen auf diesen Menschen und aushalten. Das hat Grenzen, aber zieht sie nicht zu früh. Amen.